Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Achtung, Digitalzwang! In 2 Wochen will unsere Regierung einem globalen Pakt für Digitalzwang zustimmen, schreibt Norbert Häring in seinem Blog. Und dabei nutzt mein Gasttrommler selber das digitalisierte Internet. Was ist ein Blog? Mal kurz erklärt für jene Hörerinnen und Hörer, die das hier bloß mit ihrem Smartphone oder ihrem PC hören, ohne je selbst dort aktiv tätig geworden zu sein. Ein Blog oder auch Weblog ist ein meist auf einer Webseite geführtes und damit meist öffentlich einsehbares Tagebuch oder Journal, in dem mindestens eine Person, der Blogger, international auch Weblogger genannt, Aufzeichnungen führt, Sachverhalte protokolliert oder Gedanken niederschreibt. Was ich mache, ist aber kein Blog, sondern ein Mitmachfunkhaus, bei dem, wie Sie ja wissen, auch Gäste mittrommeln können. Tatsächlich mache ich im Internet eigene Projekte schon seit einer Zeit, da über dieses Medium noch gar nichts zu kaufen gab. Und zum Beispiel in Afrika, mein Partner, der Informationsminister in Simbabwes Hauptstadt Harare, noch nie was von diesem Ding gehört hatte und plötzlich damit konfrontiert war, dass in seinem Land das erste voll digitalisierte Radioprojekt zu arbeiten begonnen hatte, meine Radio Bridge Overseas, die Radiobrücke über See, die erstmals afrikanischen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit bot, weltweit eigene, authentische Radioprogramme aus ihren eigenen Kulturen zu verbreiten. Ich erinnere mich, dass ich bei einem Kurzaufenthalt in Deutschland Anfang der 90er Jahre auf der Hannover Messe die erste Firma kennenlernte, die allen Ernstes meinte, bald über dieses Internet Sachen verkaufen zu können. Von Dienstleistungen war noch gar nicht die Rede. Kurz zusammengefasst, was Sie wissen sollten, bevor ich aus Norbert Herings alarmierendem Text zitiere. Ende der 1970er Jahre, gleichzeitig mit dem Wechsel von der militärischen zur akademischen Forschungsförderung, begann das Wachstum und die internationale Ausbreitung des Internets. In dieser Zeit geschah das, was gemeinhin mit der wilden Phase des ursprünglichen Internets assoziiert wird: eine Tauschökonomie für Software und Information, eine graswurzelbasierte Selbstorganisation, sich entwickelnde Communities und der Hackergeist, der jede Beschränkung des Zugangs und des freien Informationsflusses zu umgehen weiß. Erst 1990 begann die kommerzielle Phase des Internets. Es wird geschätzt, dass im Jahr 1993 das Internet lediglich 1% der Informationsflüsse der weltweiten Telekommunikationsnetze ausmachte, während es im Jahr 2000 die Mehrheit des technischen Informationsaustausches beherrschte und im Jahr 2007 bereits klar dominierte. Und nun das, was Norbert Häring in seinem Blog zu sagen hat. Am 22. und 23. September 2024 findet in New York ein von der deutschen und namibischen Regierung vorbereiteter UN-Zukunftsgipfel statt. Dabei soll ein globaler Digitalpakt verabschiedet werden, der unter fast völligem Ausschluss der Öffentlichkeit und, soweit ich weiß, der Parlamente bereits ausverhandelt wurde. Schiebt man die Floskelwatte beiseite, in die der Global Digital Compact gepackt wurde, so sieht man eine Vereinbarung, alle Menschen in eine von den Digitalkonzernen kontrollierte Welt zu zwingen. Wenn ich von Ausschluss der Öffentlichkeit schreibe, so meine ich damit nicht Geheimhaltung. Die Verhandlungen beim Gipfel finden zwar hinter verschlossenen Türen statt, aber der Global Digital Compact in der Fassung der zweiten Revision ist auf der Netzseite der UN zum Summit of the Future veröffentlicht. Aber weder die UN noch die in die Vorbereitung des Gipfels maßgeblich eingebundene deutsche Bundesregierung haben ernsthafte Bemühungen angestellt, die Öffentlichkeit über das Geplante zu informieren oder dieses gar in Parlamenten und Medien diskutieren zu lassen. Auch ist nicht öffentlich, welche Konzerne, Stiftungen und handverlesenen Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft mit am Verhandlungstisch sitzen dürfen. Das Weltwirtschaftsforum wird ziemlich sicher dabei sein, der Club of Rome, wie berichtet, wohl auch. Im Vertragstext erfahren wir einleitend, dass digitale Technologien, Zitat, immense mögliche Vorteile für die menschliche Wohlfahrt und den Fortschritt der Gesellschaft bieten. Und dass wir deshalb jegliche digitale Kluft zwischen den Ländern und innerhalb der Länder beseitigen müssen. Das erklärte Ziel sei eine digitale Zukunft für alle. Wichtig ist, was in dem Vertrag nicht steht. Das Wort freiwillig, voluntary, kommt nur im Zusammenhang mit dem Unterschreiben des Vertrags vor. Für die Bürger jedoch gibt es kein Recht, für sich selbst eine andere als die gänzlich durchdigitalisierte Zukunft zu wählen. Denn das würde ja eine digitale Kluft eröffnen, die es nicht mehr geben darf. Ein Recht darauf, viele seiner Angelegenheiten auf althergebrachte Weise im Umgang mit anderen Menschen statt mit Computern zu regeln, ist nicht vorgesehen. Niemand soll wählen dürfen, dass seine Kinder von Lehrern statt von Computern unterrichtet werden oder dass Gespräche mit dem Arzt und Behandlungen ein Geheimnis bleiben, statt auf die Server der IT-Konzerne gepackt zu werden. Nichts in dem Vertrag deutet darauf hin, dass man ein solches Recht überhaupt in Betracht gezogen hat. Risiken der Digitalisierung sollen in keinem Fall vermieden werden, sondern nur abgemildert. Menschliche Oberaufsicht über die neuen Technologien ist etwas ganz anderes als demokratische Kontrolle und Entscheidungsautonomie der Nutzer. Wenn Elon Musk von X, Mark Zuckerberg von Meta, Sam Altman von OpenAI und die Chefs von Google die Oberhoheit über die neuen Technologien haben, ist diese Forderung des Vertrages erfüllt. Aber die Interessen der Bürger sind alles andere als gewahrt. Der ganze Vertrag liest sich, als hätten die IT-Konzerne und ihre Stiftungen ihn formuliert. Und das ist wahrscheinlich nicht weit von der Wahrheit. Schließlich ist die UN auf das Geld der Konzerne angewiesen. Und die weltweit reichsten und mächtigsten Konzerne sind nun einmal die IT-Konzerne. Fazit: Wenn auf internationaler Ebene unter Führung einer von den IT-Konzernen stark beeinflussten UN abseits von Öffentlichkeit und Parlamenten gekungelt wird, um die Digitalisierung zu fördern und alle Menschen, ob sie wollen oder nicht, zur umfassenden Nutzung digitaler Geräte und Programme zu bringen, wundert man sich nicht mehr, warum unsere Bundesregierung mit so viel Engagement die Bürger einem Digitalzwang unterwirft. Sei es durch Abschaffung der Möglichkeiten, bar zu bezahlen, sei es über das Staatsunternehmen Bahn oder die halbstaatliche DHL oder die willkürliche Verknüpfung von staatlichen Wohltaten wie Deutschlandticket, Kulturgutschein für 18-Jährige und Energieeinmalzahlung für Studenten mit der Nutzung eines Smartphones. So holt sich unsere Regierung Fleißkärtchen bei der internationalen Evaluierung der Fortschritte bei der Digitalisierung. Dass man damit die Bürger einer immer intensiveren digitalen Überwachung jedes ihrer Schritte und Äußerungen unterwirft, ist ein zusätzlicher Bonus für unsere überwachungshungrigen Regierenden hat man zunehmend den Eindruck? Nehmen Sie das nicht schweigend hin. Lassen Sie die Abgeordneten wissen, dass sie von ihnen erwarten, das Recht der Bürger auf ein selbstbestimmtes Leben mit geschützter Privatsphäre zu verteidigen. Fragen Sie sie, warum in dem Digitalpakt kein individuelles Recht auf Verzicht auf Digitalisierung erwähnt wird, und fragen Sie sie, was sie davon halten. Fragen Sie, ob sie nach der Maxime vorgehen, dass alles, was gut für die IT-Konzerne ist, auch gut für Deutschland ist. Prüfen Sie, ob sie Parteien wählen wollen, die die Interessen der IT-Industrie über diejenigen der Bürger stellen. Nach meiner auf diesem Blog wiederholt mit Beispielen unterlegten Einschätzung sind die Digital-Zwangsparteien zuvorderst die FDP, eng gefolgt von den Grünen und mit wenig Abstand von CDU und SPD.